Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen. Wir wollen wissen, warum sich moderne Muslime nicht auf die deutschen Islamverbände verlassen sollten, wie sich anhand von Zetteln an Laternen der Charakter einer Stadt bestimmen lässt und wer noch Kunstbiennalen braucht. Bundesinnenminister Seehofer war sich nach dem Ende der Islamkonferenz sicher, die Botschaft, dass deutsche Imame in Zukunft in Deutschland ausgebildet werden sollen und nicht im Ausland, das sendet eine Botschaft.
Wenn Europa zur Heimat muslimischer Bürgerinnen und Bürger geworden ist, dann bedarf es keiner Einmischung und Einflussnahme mehr von außen. Wir sorgen für unsere muslimischen Bürger und Bürgerinnen selbst. Und ich betone, wir sorgen für unsere muslimischen Bürgerinnen und Bürger.
Dennoch, einen prominenten Mohammed-Biografen und Autor hat er damit nicht überzeugt, nämlich Hamed Abdel Samad. Er ist aus dieser Islamkonferenz ausgetreten. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Was war der Auslöser, nicht mehr dabei zu sein bei der Islamkonferenz?
Ich bin bei der Islamkonferenz seit 10 Jahren. Ich war sehr optimistisch, als ich eingeladen wurde. Ich dachte, der Staat hat endlich begriffen, dass wir unterschiedliche Stimmen zum Thema Islam hören müssen. Und da wurden auch ein paar kritische Stimmen eingeladen. Ich war eine von denen. Aber im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, wir sind nur Zaungäste. Wir bringen Diskussionsanstöße, Ideen, Kritikpunkte, Einwände. Aber all diese Kritiken werden nicht berücksichtigt. Am Ende, wenn Entscheidungen getroffen werden, waren Vertreter des Staates und Vertreter der Islamverbände beteiligt und wir wurden von diesem Prozess ausgeschlossen. Und irgendwann wollte ich kein Feigenblatt mehr für diese Konferenz. Diese Konferenz ist aus meiner Sicht grandios gescheitert. Der Innenminister will aber das nicht zugeben. Und am Ende ist das Ergebnis nur, dass die Vertreter des politischen Islam mehr aufgewertet worden, mehr Einfluss haben auf Imamausbildung, auf Schulunterricht, Islamunterricht. Und jetzt sollen auch mit Steuergeldern Seelsorgevereine, muslimische und Wohlfahrtsverbände die islamischen Gemeinschaften oder die Vertreter des politischen Islams wie DITIB und Zentralrat der Muslime wollen wie die Kirchen sein, aber auf Kosten des Staates, auf Kosten der Steuerzahler und ich trage das nicht mehr mit.
Die Imamausbildung, weil es ein Aspekt war, den Sie gerade angesprochen haben, da hieß es ja durchaus auch vom Innenministerium, dass das stärker nach Deutschland verlagert werden soll, dass es eben weniger so sein soll wie in den letzten Jahrzehnten, dass Imame eben aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind, um hier zu predigen. Ist das nicht zumindest ein Funken Hoffnung?
Die Idee war am Anfang sehr gut und diese habe ich auch unterstützt in der Islamkonferenz, dass die Imame in Deutschland an deutschen Universitäten studieren sollten. Und da hat der Staat auch hunderte von Millionen von Euros investiert in Lehrstühle für islamische Theologie in Münster, Osnabrück und Tübingen und woanders. Aber am Ende hat der DITIB-Vertreter bei der Islamkonferenz 2018 gesagt, wir werden diese Absolventen nicht als Imame einstellen, weil sie unseren Standards nicht entsprechen. Das war eigentlich wie ein Schlag auf das Gesicht aller. Die Absolventen dieser Lehrstühle gehen in die Arbeitslosigkeit, aber jetzt hat man einen Kompromiss gefunden, dass die Islamverbände ihre eigenen Imame, ja, nominieren und sie dann zu einem Kurs in Osnabrück schicken, wo sie ein bisschen so ja, mitmachen, einfach Lippenbekenntnisse, ja, Demokratie ist gut und so weiter und so fort. Das ist nicht, was ich mir erhofft habe. Ich habe erwartet von den staatlichen Vertretern, als der DITIB-Vertreter das gesagt hatte, dass sie sagen, sie misstrauen unseren Universitäten, unserem akademischen Standard, dann vertrauen auch wir ihnen nicht und arbeiten nicht mit ihnen zusammen. Ja. Und das ist nicht passiert.
DITIB muss man vielleicht erklären, das ist der deutsche Arm der türkischen Religionsbehörde und ich glaube der größte Islamverband in Deutschland und sehr einflussreich, gilt als recht konservativ. Aber auf der anderen Seite, weil Ihre Kritik sich ja sehr stark auf diese Islamverbände fokussiert, diese Islamkonferenz ist ja nun mal ein Dialogforum zwischen Staat und Muslimen und der Staat braucht ja irgendwo auch strukturell organisierter Ansprechpartner. So eine Islamkonferenz kann ja nicht nur ein Diskussionsforum und, sage ich mal, eine Art Salon sein, sondern braucht ja auch ganz konkrete Ansprechpartner in Verbänden. So funktioniert das ja meistens eben auch. Also braucht es da vielleicht andere Islamverbände, neue Organisationen, die Sie vielleicht sogar mitgründen wollen?
Es ist erstmal kein Dialogforum für Muslime, weil die Islamverbände nur einen Bruchteil der Muslime vertreten. Der Zentralrat der Muslime zum Beispiel vertritt weniger als 1% der hier lebenden Muslime, aber nennt sich Zentralrat der Muslime und der Staat hofiert diesen Verein. Und es sind auch keine wirklichen Glaubensgemeinschaften, es sind ethnisch-nationale Vereine, wie Sie gesagt haben. DİTİB ist verlängerter Arm der türkischen Regierung. Im Zentralrat sind auch sehr problematische Vereine, die unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen. Aber jetzt bekommen sie Fördergelder vom Staat, von unseren Steuergeldern, damit sie noch mächtiger werden, damit sie noch einen Erdogan-Kult aufbauen, damit sie die Ideologie der Muslimbruderschaft weiterhin verbreiten. Das ist kein Dialogforum, das ist auch keine Integrationspolitik, sondern Selbstaufgabe, eine kulturelle Selbstaufgabe des Staates.
Aber warum wird der Dialog, ich meine, Sie haben es gesagt, Sie sind seit vielen Jahren bei dieser Islamkonferenz dabei und seit vielen Jahren setzen Sie sich auch ein für liberale Werte innerhalb der muslimischen Gemeinschaft in Deutschland. Warum wird der Dialog mit Muslimen, Musliminnen seit Jahren nicht besser? Ist immer jenseits der Islamverbände, woran liegt es?
Das hat mehrere Gründe. Kritik ist unerwünscht von Seiten der Muslime, aber auch von Seiten der Politik. Die deutsche Politik macht Geschäfte mit Erdogan. Man hat auch Angst, Erdogan erpresst Deutschland mit den Flüchtlingen, die in der Türkei sind. Die Bundesregierung macht Geschäfte mit Katar, mit Saudi-Arabien, auch mit dem Iran. Und man will seine Partner nicht vor den Kopf stoßen. Das kann man schon verstehen, aber man darf seine eigenen Werte nicht dafür aufgeben. Und ich habe den Eindruck, dass man hier die Aufklärung aufgegeben hatte zugunsten von wirtschaftlichen Interessen oder zugunsten von Multikulti und Political Correctness. Auf der anderen Seite, wenn man den Islam kritisiert oder einige Aspekte des Islam kritisiert, wenn man über das Thema Meinungsfreiheit innerhalb des Islam reden will, nach den Karikaturen zum Beispiel, oder zum Thema Gleichberechtigung von Mann und Frau, dann kommt von muslimischer Seite Beleidigung, Verletzung der religiösen Gefühle. Und wir erleben eine Aufwertung der Gefühle, eine Bewaffnung dieser Gefühle. Und Erdogan benutzt auch diese Gefühle nach den Karikaturen, um Europa, um Deutschland zu erpressen. Und auch die Medien teilweise, leider, ziehen sich zurück aus diesen Debatten. Islamkritik ist dort unerwünscht. An Universitäten ist es auch so, dass sogar Kritik an Islamismus nicht mehr erwünscht ist. Und dieser falsch verstandene Toleranz führt uns zu einer Sackgasse. Wenn wir nicht ehrlich und offen über all diese Probleme, auch in Bezug auf Islam, Flüchtlinge und alle anderen Themen, dann können wir die Herausforderungen nicht bewältigen.
Aber wie groß ist die Gefahr einer Verallgemeinerung? Also es leben ja Hunderttausende von Muslimen in diesem Land. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ein großer Teil von ihnen mit den Islamverbänden und vielleicht auch mit den politischen Dimensionen des Islam in Deutschland vielleicht gar nicht viel zu tun haben will. Wie kann man denn die erreichen?
Nicht jeder Moslem ist ein Koran auf zwei Beinen. Aber wenn die Verbände mit dem Staat verhandeln, tun sie so, als würden sie alle 5 Millionen Muslime in Deutschland vertreten. Das ist nicht richtig. Es gibt viele Muslime, die säkular sind oder areligiös sind oder gläubig sind, aber nicht politisch. Und deshalb sollte die Integration über das Individuum laufen. Ermächtigung des Individuums, über die Freiheit, dass Einwandererkinder hier die Freiheit aufatmen können, statt indoktriniert zu werden in solchen Vereine. Aber indem man die Flüchtlinge und die neuen Einwanderer an die Verbände schickt, damit sie sich dort integrieren, dann haben wir nur eine Wiederholung der Integrationsmisere, die wir seit 50 Jahren in Deutschland haben. Deshalb plädiere ich dafür, Muslime nicht über den Islam zu integrieren, sondern über Arbeit, über Kultur, über Freiheit, Begeisterung für die Aufklärung, für die Werte dieser Gesellschaft. Aber dafür brauchen wir eine selbstbewusste deutsche Gesellschaft. Ich versuche in meinem aktuellen Buch, diese Identität schmackhaft auch für Migranten zu machen. Deutschland ist eine wunderbare Erzählung, ist ein Heilungsprozess. Ja, es gab dunkle Kapitel, aber der gesamte Prozess von Deutschland ist sehr inspirierend für Deutsche als auch für Migranten.
Also ich darf Ihr aktuelles Buch als Liebeserklärung verstehen.
Mein aktuelles Buch ist eine Liebeserklärung an Deutschland, aber kein Laudatio. Ich finde es traurig, dass wir nicht über Leitkultur sprechen und sagen, das ist völkisch-nationalistisch. Ich plädiere für eine offene, aufgeklärte Leitkultur, die für alle da ist. Wir haben viele Leitkulturen in Deutschland. Wir haben eine linksliberale Leitkultur, eine türkisch-nationalistische Leitkultur, eine islamistische Leitkultur, eine rechtskonservative Leitkultur, aber wir haben keine gesamtdeutsche Leitkultur als Zukunftsvision für Deutschland, auf Werte basierend. Und zu diesen Werten ist Freiheit, Solidarität, Verantwortungsbewusstsein, Selbstverantwortung, natürlich Empathie und Toleranz, aber keine Naivität und keine falsch verstandene Toleranz.
Das sagt Hamed Abdel Samad, unter anderem auch im Gespräch über sein neues Buch Aus Liebe zu Deutschland und nach seinem Austritt aus der Islamkonferenz. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
So, und jetzt in eine kulturell und religiös sehr vielfältige Stadt, nämlich nach Berlin. Es gibt ja viele Wege, diese Stadt kennenzulernen. Einer davon ist, sich die diversen Zettel anzuschauen, die die Bewohner im öffentlichen Raum so hinterlassen, mit diversen Botschaften, von sachlich über traurig bis sehr, sehr lustig. Das gesammelt bei Notes of Berlin. Das ist ein Blog und bei Social Media ist das Ganze auch aktiv. Es sind schon zwei Bücher dazu erschienen. Das eine hieß Wellensittich entflogen, Farbe egal. Von einem der Zettel dort. Und das zweite Buch hieß Heute geschlossen wegen gestern. Und jetzt erscheint ein neues Buch mit gesammelten Zetteln aus der großen Stadt. Joab Niest ist der Sammler dieser Zettel. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Das neue Buch heißt ja Dildo und Armbanduhr gefunden. Also sind ja zwei Dinge, die man jetzt nicht jeden Tag auf der Straße findet. Wo war denn dieser Zettel?
Der Zettel stammt aus Moabit. In Berlin ist es gang und gäbe, dass solche Sachen verloren gehen und gefunden werden. Und deswegen ein sehr authentischer, plakativer Einblick in die Berliner Zettelwirtschaft.
Aber dass da gleich diese beiden Dinge zusammengefunden werden, ne? Da kann man ja schon mal ein bisschen fantasieren, was für eine Geschichte dahinter steht, oder?
Ja klar, Berlin ist jeden Tag für eine neue, skurrile Überraschung gut. Und anhand der Zettel zeigt sich eben ganz viel von dem Alltag, der uns da tagtäglich umgibt.
In welche Kategorien lassen sich eigentlich diese Zettel so einteilen?
Also ich würde sagen, eine Hauptkategorie ist auf jeden Fall Nachbarschaft. So Clash of Cultures, ein großes Mietshaus in Berlin, da kann man sich vorstellen, kommen die unterschiedlichsten Lebensentwürfe auf engem Raum zusammen. Aber natürlich, wie jetzt auch gerade das Beispiel Lost and Found, ist ein klassisches Thema. Berlin nimmt auch kein Blatt vor den Mund, was so politische Botschaften angeht. Liebesbotschaften auch ein ganz großes Thema. Man hat so das Gefühl, halt Berlin sucht sich jeden Tag im öffentlichen Raum. Man spricht sich halt vielleicht nicht an, hatte nicht den Mut und dann ist die Chance sehr gering, wenn man nicht einen Zettel schreibt, dass man sich vielleicht wieder trifft in der Stadt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, einer meiner Favorites aus Berlin-Steglitz. Da steht einfach nur drauf, hallo Rawai, melde dich, du wirst Vater. Der hängt einfach an so einem Laternenmasten, keine Kontaktdaten und da geht natürlich Kopfkino los. Ja? Also wie kann es sein, dass man weiß den Namen des zukünftigen Vaters seines Kindes, aber weiß nicht genau, wo er wohnt, hat keine Kontaktdaten. Also da muss sich irgendwas zugetragen haben. Aber da gibt es auch so Aushänge wie, Vorsicht, alter Mann spuckt vom Balkon. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass ich immer wieder mal solche Zettelprotagonisten, sofern die Kontaktdaten da sind, dann auch anschreibe, anrufe, wenn es geht, um die wahre Geschichte dahinter noch sozusagen zu erfahren.
Ja, welche Geschichten erfahren Sie dann noch?
Die Geschichten sind auf jeden Fall oft nochmal anders gestrickt, als wie der Zettel sie zum Vorschein gibt. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, auf dem Zettel erstmal stand drauf, 100 Euro Belohnung, Katze weg. Wenn die Katze bis zum 25. Juni nicht wieder da ist, ist meine Freundin auch weg. Das war irgendwie charmant, den habe ich dann angerufen, habe ich mit denen auf einen Kaffee getroffen und dann hat er halt erzählt, ja, er hatte Freunde da, hat einen Jungsabend gemacht, seine Freundin war gerade ein paar Tage nicht da und dann haben sie aus Versehen die Tür aufgelassen, da ist die Katze irgendwie raus und das ist halt so die langjährige Lieblingskatze seiner Freundin gewesen. Er wusste, wenn die nicht wieder kommt, dann war es das und hat eine Suchaktion gestartet. Also da hängt dann auf einmal ein Riesenapparat noch dran bei manchen Geschichten.
Also wenn an der Katze die Beziehung hängt, ja, weiß ich nicht, ob die dann so stabil war, diese Beziehung.
Habe ich ihn auch gefragt, ja. Gab es keine Antwort drauf.
Gab es keine Antwort drauf. Das heißt, einige von den Zetteln, die Sie da veröffentlichen, da fragt man sich ja manchmal, ist das tatsächlich echt? Sind das wirkliche Geschichten, wirkliche Dinge, die passieren, die passiert sind, die tatsächlich Menschen bewegen? Oder ist da manchmal auch sowas wie Street Art dabei, dass einfach etwas, sag ich mal, inszeniert wird?
Nee, Street Art eigentlich gar nicht. Die Botschaften sind so skurril und teilweise so sonderbar, da bräuchte es schon wirklich absolute Genies, dass man auf sowas einfach mal so kommen kann, dass man das einfach so quasi von sich aus selber verfasst, also ohne es selbst erlebt zu haben. Ich glaube, das Erfolgsrezept von Notes of Berlin ist einfach dieses Authentische, dieses Echte, dieses Nachvollziehbare.
manchmal auch mit Fehlern, ne?
Ja, na klar. Mhm. Ich meine, man muss sich vorstellen, oft werden solche Botschaften ja aus dem Affekt herausgeschrieben. Also man ist aufgeladen mit Emotionen, Wut, Freude, Hass, was auch immer. Und dann in dem Moment schreibt man oft dann auch quasi sich so das von der Seele und Fehler schleichen sich da ein. Und das macht oft dann so einen Aussagen noch ein bisschen charmanter, als wenn er so perfekt ausformuliert wäre.
Und noch authentischer vielleicht sogar.
Absolut.
Und es wird auch Berlinisch manchmal verwendet. Also eins habe ich gesehen, was ich auch sehr mochte, oder was man generell ja eigentlich mag, also als Bewohner eines größeren Hauses, so Dialoge auf Zetteln zwischen den Bewohnern, wenn zum Beispiel jemand sich über eine Ruhestörung beschwert. Das kommt ja immer mal wieder vor, das kennt, glaube ich, jeder auf Zetteln. Und dann, das hat jemand da also ausgedruckt auch, und dann hat jemand drunter geschrieben, handschriftlich auf einem dieser Zettel, die sie veröffentlicht haben, ohne Namen, ach nö, lass mal.
Ja, ja, na klar, also ich habe hier noch ein schönes Beispiel, weil Sie gerade gesagt haben, Berlin wird natürlich auch auf den Zetteln. Das ist hier ein Aushang aus Kreuzberg, da steht drauf, hallo Nachbarn, ich feier heute ein bisschen, wer Bock hat, kommt rum. Wird wohl lauter und länger, also morgen früh bitte Ruhe im Haus. Danke, euer Arne.
grandios.
Das ist wirklich grandios.
Da ist alles drin, ja. Da ist alles drin, was man braucht.
Da ist alles drin. Und ja, Arne hat nur recht, ne? Man will ausschlafen.
Ja, natürlich, na klar, nach so einer Feier. Also man lässt die anderen nicht schlafen, möchte aber selbst dann am nächsten Morgen tatsächlich auch seine verdiente Ruhe haben. Was ich auch sehr mochte, ist, ich meine, Sie wohnen seit langen Jahren in Berlin und kennen natürlich den Effekt, dass Menschen tatsächlich Dinge auf die Straße stellen, von denen sie glauben, dass andere sie noch brauchen könnten. Und tatsächlich werden die ja oft auch mitgenommen. Manchmal stehen sie aber auch ein bisschen rum. So eine alte Mikrowelle hat da jemand fotografiert auf der Straße, also zum Mitnehmen in einer Kiste, und drüber steht ein Zettel, funktioniert, ist nur laut und dreckig wie Berlin. Das mochte ich auch sehr, muss ich sagen.
Ja, das ist ein Klassiker.
Ja,
also
ne?
In Berlin kannst du natürlich deine ganze Wohnung einrichten, wenn du einfach nur dich auf der Straße umguckst, wird unendlich viel abgestellt, was zum Teil brauchbar ist, aber zum Teil ist es auch absoluter Müll und die Leute garnieren es noch mit einer Botschaft, damit es dann hoffentlich jemand mitnimmt.
Dann steht manchmal sowas drauf wie zu verschenken, wo ich denke, das will eigentlich niemand. Das sollte vielleicht direkt dem Müll übergeben werden. Aber
das ist pure Faulheit.
Ja.
Ja, das ist pure Faulheit.
Genau, soll wie Großzügigkeit aussehen, ist aber eigentlich nur Faulheit.
So ist es.
Ja.
Ich habe hier noch ein Beispiel, weil wir gerade ja noch bei Ruhestörung waren. Das würde ich Ihren Hörern ungern vorenthalten. Ein ganz großes Thema auch in Berlin, auch wenn jetzt gerade nicht mehr Sommer ist. Da ist es nämlich sehr präsent. Ich gebe mal so Stichworte. Innenhof, Altbau, Menschen, die sich sehr gerne haben.
Na klar.
Daraus resultieren dann ja auch...
Ist eigentlich was Schönes. Geräusche.
Ist ja was Schönes. Ist was Wunderschönes. Die Frage ist halt, wenn man halt sehr live dabei ist, kann es einem natürlich auch ein bisschen auf die Nerven gehen. Und da habe ich hier ein Exemplar aus Friedrichshain. Da steht drauf, an das notgeile Pärchen aus dem Hinterhof, macht euer beschissenes Fenster beim Bumsen zu. Wenn ihr euch unbedingt jede Nacht wegklatschen wollt, dann müsst ihr nicht den kompletten Hinterhof teilhaben lassen. Und das unter der Woche gegen 4 Uhr. Und Achtung, jetzt kommt's, da ist noch so ein Merksatz formuliert. Da steht drauf, merke, Doppelpunkt, wenn Hose auf, dann Fenster zu. Darauf muss man wirklich erstmal kommen. Ja?
Ja,
also ich glaube, keine Werbeagentur auf der Welt kann diesen Slogan mal eben so raushauen.
Das ist einfach grandios. Das ist
große Lyrik.
Ja, ja. Ja. Da hat jemand wirklich überhaupt kein Blatt vom Mund genommen. Das wird sicherlich auch ankommen. Es wird sicherlich bei diesem verliebten Pärchen sicherlich auch das Liebesleben sofort in andere Bahnen lenken, vermute ich mal.
Ja, es ist ja auch eine Eselsbrücke. Also Hose auf, dann Fenster zu, darauf kann man sich sofort drauf einstellen.
Genau. Das kann man sich schnell merken. Das ist einfach sehr hart, finde ich auch. Also Berlin kann ja auch sehr, sehr tough sein. Wir wissen das. Was ich auch sehr mochte, da so ein Schild vor einem Baum gegen Hundehinterlassenschaften. Wer kackt, wird erschossen. Kurz, bündig und eine klare Drohung, würde ich sagen. Ne?
Absolut. Und Hunde können ja bekanntlich lesen. Die wissen natürlich sofort, das kennen sie nicht nochmal. Ist auch eine eigene Rubrik auf dem Blog. Daily Shit heißt die. Ist ein Riesenthema. Hundekot auf den Straßen in Berlin erzürnt sehr, sehr viele Menschen. Und das führt dann eben auch dann zu gewissen Drohungen, wo man das Gefühl hat, man sollte sich schon an die Regeln halten, weil der eine oder andere meint es ernst.
Allerdings, dann kann auch der Hund an einer bestimmten Stelle irgendwann mal auch diesen Konsequenzen dann ins Auge sehen. Also man denkt natürlich in so einer ganz besonderen Zeit wie der Corona-Zeit, Sie machen ja diese Notes of Berlin, diese Sammlung der Zettel in der großen Stadt schon seit vielen Jahren. Jetzt kam Corona dazu. Wie hat eigentlich Corona, ich sag mal, diese Zettelkultur in Berlin verändert?
Während Corona gab es dann noch mehr Nachbarschaftseinsendungen als sonst, weil natürlich das Leben im öffentlichen Stadtbild sich ja sozusagen etwas zurückgeschraubt hat, aber umso mehr auch im Kiez dann nochmal sich intensiviert hat. Und es gab zum Beispiel sehr viele Zettel mit sehr sympathisch formulierten Hilfsangeboten, ich kann für dich einkaufen gehen oder wenn jemand irgendwie sich alleine fühlt, ich kann mit dir telefonieren. Also das war eine Welle der Solidarität auch unter Mitmenschen, würde ich sagen. Diese Wutausbrüche auf den Zetteln, die haben da in der Zeit so ein bisschen abgenommen gehabt. Gab natürlich auch weniger Feiern, so, ne, weniger Anlässe, dass man jetzt vielleicht sich gestört fühlt. Auf der anderen Seite, alle Leute waren auf dichten, engsten Raum, Tür an Tür zu Hause. Ja, an sich, glaube ich, hatte man nochmal während Corona, speziell jetzt während dem ersten Lockdown, natürlich auch nochmal das Bedürfnis, sich mitzuteilen und nicht komplett in Kommunikationsquarantäne auch zu gehen. Und da ist dann auch parallel noch Notes of Corona entstanden als sozusagen Side-Project. Und ich hoffe, dass ich nicht nochmal irgendwie viele Zettel nachfüllen muss. Ich hoffe, das war es jetzt dann bald mal. Mhm. Aber hat natürlich schnell gezeigt, dass der Mensch einfach ein Kommunikationswesen ist, egal ob er raus darf oder nicht.
Ja, aber das tut er offenbar bei diesen Zetteln, ich habe mal geschaut, wirklich zu einer großen Mehrheit anonym, ne?
Ja, Sie müssen sich vorstellen, dass natürlich auch sehr, sehr viele Botschaften schon auch eine Beschwerde mit sich tragen. Und da bleibt man dann oft gerne mal so ein bisschen erstmal in der Deckung. Es ist einem vielleicht auch unangenehm, offen mit dem eigenen Namen kundzutun, dass man sich von dem Sex der Nachbarn gestört fühlt oder dass man es generell zu laut findet.
Oder also, dass man Hunde erschießen möchte.
Yeah. Dass man Hunde erschießen möchte. Also man weicht so ein bisschen, sage ich mal, der Konfrontation erstmal aus. Es kommt ja selten vor, dass man mit seinem echten Namen unterschreibt, weil man natürlich auch weiß, es können ja auch noch andere sehen. Vielleicht auch, wenn man öffentlichen Zettel aushängt, können natürlich ganz viele Leute dann davon Notiz nehmen. Anders ist es bei den Liebesbotschaften. Da wird dann auch manchmal eine Person nachgezeichnet oder man versucht sich selber sehr genau zu beschreiben, damit die andere Person dann einen vielleicht auch wiedererkennt. Also da wird sehr viel Persönlichkeit sozusagen von sich mit reingebracht und bei den anderen Botschaften versucht man oft, sich etwas zurückzunehmen.
Was ist denn für Sie eigentlich ein besonders effektiver Zettel? Also wenn Sie einen Tipp haben, also jeder kommt ja irgendwann mal in die Lage, zumindest in der Großstadt tatsächlich, irgendwo eine Botschaft zu hinterlassen. Was ist für Sie der Kern, was ist das Effektivste, was man tun kann, um mit einem Zettel sein Ziel zu erreichen?
Naja, das ist ein bisschen themengebunden. Ich habe meine eigene Wohnung in Berlin, meine erste Wohnung in Berlin, damals über einen Zettelaushang gefunden. Ich habe einfach an die verschiedensten Hausflure, Hauseingänge in Ecken, wo ich es schön fand, Zettel hingeklebt und dann hatte jemand sich gemeldet.
Haben Sie wirklich Wohnung drüber geschrieben oder der gute alte Trick Sex sofort und dann drunter ganz klein,
das war noch
eigentlich nur eine Wohnung oder so?
Das war wirklich noch ganz klassisch, da kam ich selber noch ganz neu mit dem Thema in Berührung. Ansonsten würde ich sagen, ja, man kann natürlich versuchen, plakativ, farbiges Papier und so weiter, aber ich glaube, entscheidend ist die Message, die dahinter steckt. Ich habe zum Beispiel hier noch ein Exemplar vor mir liegen im Buch, da steht einfach nur drauf, piss noch einmal hier hin und ich scheiß dir in die Fresse. Ich glaube, wenn man das nochmal so einerseits, also das Thema ist ja klar, worum es geht, aber wenn man dann nochmal so, das Ganze hat irgendwie so eine, da sind noch so bunt gepünktelte Klebebändchen, die das Ganze nochmal so ein bisschen abrunden. Also visuell ist es auch nochmal so ein bisschen so ein Eyecatcher, aber an sich ist es ja schon fast so ein Gedicht. Piss noch einmal hin und ich scheiß dir in die Fresse, das ist schon fast so ein Reim.
Ja,
ne?
Ja.
Also und wenn man sich so ein bisschen Mühe gibt, auch so plakativ zu formulieren, sage ich jetzt mal, dann bleibt es einem, glaube ich, noch mal mehr im Gedächtnis, als wenn man jetzt da eine große Einführung schreibt und ich fände es schön, wenn man vielleicht hier in der Ecke nicht hinpisst.
Ja, also Konjunktiv, glaube ich,
geht gar nicht. Man kann sich da noch mal Mühe geben.
Also Konjunktiv zum Beispiel kann man festhalten, geht, glaube ich, gar nicht. Ne? Ich fände es schön, es wäre doch und so. Ich glaube, damit kommt man nicht weit.
Da steigt man sofort aus.
Ja.
Ne? So. Also wenn man angeschissen wird, dann auch bitte richtig so direkt in your face.
Andere müssen tatsächlich auch eine gewisse Freude daran empfinden, auch wenn sie gar nicht selber gemeint sind. Ich glaube, das macht wahrscheinlich auch den Charme dieser Zettel aus. Und das kann man jetzt, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen in dem dritten Band von Notes of Berlin mit dem schönen Titel Dildo und Armbanduhr gefunden. Ansonsten natürlich auch auf dem Blog von Joab Nist und bei Social Media. Zettel, die diese große, raue, aber auch, würde ich mal sagen, sehr herzliche Stadt Berlin ausmachen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und Ihr Daniel Marschke.
Die französische Filmakademie hat den Filmemacher Roman Polanski ausgeschlossen. Die neu zusammengesetzte Institution reagierte damit auf die monatelange Auseinandersetzung um den 87-Jährigen. Wegen der Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn waren die Forderungen nach einem Ausschluss immer lauter geworden. Im Februar war die Führungsspitze der Akademie kurz vor der Vergabe des César-Filmpreises geschlossen zurückgetreten. Einer der Gründe war die Mehrfachnominierung des Polanski-Werkes Intrige. Der Kameramann und Regisseur Gernot Roll ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Er drehte mit Regisseuren wie Helmut Dietl, Edgar Reitz oder Caroline Link und schuf auch eigene Werke, zum Beispiel den erfolgreichen Kinderfilm Der Räuber Hotzenplotz. Sein Handwerk lernte der gebürtige Dresdner in den Defer-Studios in Potsdam-Babelsberg, bevor er 1960 nach München ging. Moritz Hohlfelder.
Ein Jahr vor dem Mauerbau siedelte er aus der DDR in die Bundesrepublik über und ging 1961 zur Bavaria Film nach München. Dort arbeitete er an über 100 Produktionen mit, darunter sind auch viele große Fernsehserien. Bei Kinofilmen wie Sönke Wortmanns Komödie »Der bewegte Mann« stand Roll ebenso hinter der Kamera wie bei Caroline Links »Jenseits der Stille« oder bei Helmut Dietls »Rossini«.
Mehrere Museen, Bibliotheken und wissenschaftliche Einrichtungen in Deutschland bekommen zusätzliches Geld, um den Verbleib von Raubgut aus dem Nationalsozialismus zu erforschen. Das hat das Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg angekündigt. Das Zentrum ist der zentrale Ansprechpartner für alle Fragen rund um Kunst- und Kulturgüter, die in der Nazizeit beschlagnahmt oder geraubt wurden. Nun will die Einrichtung weitere knapp 2 Millionen Euro bereitstellen, um Herkunft und Geschichte dieser Werke aufzuklären. Mit dem Geld wird unter anderem die Stadtbibliothek Hannover unterstützt. Sie untersucht, ob sie während der Nazizeit auch geraubte Bücher erworben hat.
Daniel Marschke, vielen Dank. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat einen Vorschlag, warum nicht die Corona-bedingt geschlossenen Museen und Theater für den Unterricht öffnen. Platz ist da, Lüftung perfekt. Beides im Gegensatz zu den Schulen, die ja beides vermissen. Ist das realistisch? Christiane Habermals hat sich umgehört.
Die Idee ist so einfach wie bestechend. Da sitzen die geschlossenen Kultureinrichtungen da mit ihren bestens gelüfteten Sälen und vorbildlich nach Hygieneauflagen umgebauten Räumen. Öffnen dürfen sie nicht, für wie lange ist unklar. Da könnten sie doch wenigstens die Schulen, die unter erschwerten Bedingungen in schlecht zu lüftenden Klassenzimmern arbeiten, unterstützen. Wäre das nicht sinnvoll? Für Amelie Deufelhardt, Direktorin von Kampnagel in Hamburg, ist das überhaupt keine Frage.
Diese verödeten Hallen, vor denen wir jetzt immer stehen, also unsere Büros sind voll, unsere Hallen sind leer, das ist ja schrecklich und schreit wirklich für mich auch danach, was sinnstiftendes damit anzufangen.
Sie kann sich nicht nur vorstellen, dass Schulen ihren Unterricht auf Kampnagel abhalten, sondern auch, dies mit eigenen Kulturangeboten für Kinder und Jugendliche zu verbinden. Ein Synergieeffekt mit großen Chancen für beide Seiten.
Weil da ist natürlich an jedem Kunstort eine riesige Kompetenz. Und wie bereichernd wäre das für die Kids, wenn sie dann einmal in der Woche, neben dem, dass sie ihre Hausaufgaben machen, auch mit einem professionellen Schauspieler oder Performancekünstler noch einen Workshop dazu haben. Da entsteht eine Beziehung zwischen Schulen und Kunstorten, die es so, wenn man das jetzt machen würde, noch nie gegeben hat.
Auch in anderen Kulturbetrieben ist die Offenheit für die Idee groß. Der Solidaritätsgedanke, der Gesellschaft etwas zurückgeben, das können sich viele Kultureinrichtungen gut vorstellen, die sich in den vergangenen Wochen in den Medien oft zu Unrecht immer nur als die Fordernden dargestellt sahen. Ohnehin sehen sich viele Theater und Museen als Bildungsangebote und arbeiten mit ihren Vermittlungsprogrammen oft schon lange eng mit den Schulen zusammen. Als größter Träger von Museen des Landes NRW hat gestern der Landschaftsverband Westfalen-Lippe Schulen angeboten, vorübergehend auf Museumsräume auszuweichen. Unsere Museen sind geschlossen, wir sind offen für Neues, teilte die zuständige Kulturdezernentin mit. Geeignete, gut durchlüftete Räume stünden etwa in Museen in Münster, Dortmund oder Bochum bereit. Ob sich das allerdings in der Praxis immer so leicht umsetzen lässt, das ist die Frage. Ulrich Kuhn, Intendant des Deutschen Theaters, der auch dem Deutschen Bühnenverein vorsteht, schränkt ein, für viele Theater würde ohnehin gelten, dass die Proben auch während der Schließzeit weitergehen, freie Räume also gar nicht unbedingt zur Verfügung stehen.
Und übrigens glaube ich, so wie ich die Schulen und die Behörden kenne, bis eine Klasse bei uns mal eingerichtet ist, da ist nächster Sommer, weil da gibt es dann die Toilettenfrage, da gibt es die Zugangsfrage. Also gar nicht von uns, sondern allein behördlich.
Und die Schulen? Manche winken gleich ab angesichts der Vorstellung, neben all dem Stress, den sie ohnehin gerade haben, um den Betrieb unter Pandemiebedingungen am Laufen zu halten, zusätzlich auch noch den Matheunterricht im Theater oder im Museum organisieren zu müssen. Wer so etwas vorschlägt, hat offenbar keine Ahnung von der Schulrealität, stöhnt die Direktorin einer Berliner Sekundarschule am Telefon. Ganz anders Katharina Badenhopp, Leiterin des Gymnasiums Tellkampfschule in Hannover. Die Schule leidet unter extremer Raumnot, auch weil zusätzlich zu Corona noch saniert wird. Ihre Schule liegt nur einen Steinwurf vom Sprengelmuseum entfernt, einem Haus für moderne Kunst. Eine Verlagerung von Unterricht ins Museum könnte sie sich sehr gut vorstellen.
Auf jeden Fall. Ich weiß, dass meine Kunstkollegen regelmäßig dort auch ihren Kunstunterricht auch sowieso schon abhalten und dass da auch museumspädagogische Angebote genutzt werden. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass es dann ein Lernort ist, der nicht nur mit einer Doppelstunde ist, sondern einen Vormittag gestaltet wird, das ist natürlich eine ganz neue Qualität.
Und auch jenseits der Raumnot wäre Unterricht im Sprengelmuseum ein großer Gewinn, ist sich die Schuldirektorin sicher.
Ein anderes Unterrichtserleben und auch eine andere Unterrichtskultur, die man entwickeln könnte. Und wir sind jetzt gerade in Corona in einer Zeit, wo ja vieles aufbricht und notgedrungen ja auch anders gestaltet werden muss. Und ich frage mich immer, was nehmen wir mit, wenn es dann vielleicht doch nochmal vorbei ist? Und da könnte ich mir eben auch gerade diese Dinge vorstellen, dass man das dann auch fortsetzt.
Ob es je zu Mathe im Konzerthaus oder Politikstunden vor Collagen von Kurt Schwitters kommt, eines macht die Debatte darüber deutlich. Im kreativen Umgang mit dem Lockdown ist noch viel Luft nach oben.
Christiane Habermals also über den Gedanken, der unter anderem von der Bundesbildungsministerin verbreitet wurde, Schulunterricht in den geschlossenen Theatern und Museen stattfinden zu lassen. Und jetzt geht es uns um etwas, den Kunstbetrieb, den internationalen Kunstbetrieb in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr stark geprägt hat, nämlich die Biennalen. Sie sind ja wie so eine Art internationaler Motor des Kunstbetriebs, diese großen Kunstausstellungen, die alle zwei Jahre, eben Biennale, die Kunstwelt anziehen, von den Klassikern in Venedig und Sao Paulo bis hin zu den neueren Biennalen in Shanghai und der Manifesta, der einzigen Wanderbiennale ihrer Art. Sie sind beliebt, aber auch umstritten, denn sie drohen zu dominant zu sein in Sachen Aufmerksamkeit, aber sie alle verbindet natürlich ein Problem, nämlich Corona. Reisen ist fast unmöglich geworden, das Pandemiegeschehen noch lange eine Gefahr. Man fragt sich, was findet im nächsten Jahr zum Beispiel überhaupt statt? Kritiker Ingo Arendt reist durch die Welt zu den Biennalen, ist jetzt hier bei uns im Studio. Schönen guten Abend.
Hallo, Herr Balzer.
Wie groß ist der Corona-Schock eigentlich für die Kunstbiennalen?
Der ist natürlich schon groß. Das kann man ja daran sehen, dass die ganzen Biennalen fast alle in das Jahr 2022 verschoben worden sind.
Also nicht mal nächstes Jahr, sondern noch weiter danach.
Genau. Ne? Ich meine, manche, wie beispielsweise die Gwangju-Biennale in Südkorea, sagt, sie wird im nächsten Frühjahr eröffnen. Aber es ist natürlich absehbar, dass das möglicherweise nicht stattfinden wird. Also es wird sich wahrscheinlich alles so in das Jahr 2022 knubbeln, wenn dann Venedig und die Documenta und dann noch fünf andere Biennalen, die verschoben sind, auf einmal stattfinden. Ob das dann wirklich funktioniert, muss man sehen. Aber ich
das
weiß gar nicht.
Post-Corona-Superkunstjahr wird das dann. Ja.
Corona-Superkunstjahr, genau. Aber ich bin gar nicht so sicher, ob jetzt die Pandemie wirklich das Konzept der Biennale in Frage stellt, sondern es ist ja eigentlich eher die Durchführung. Ich meine, die Biennalen sind Ausdruck der Globalisierung und sie funktionieren nach dem Prinzip der Ansammlung großer Kunst- und Menschenmengen. Wenn die Globalisierung zum Stillstand kommt und das andere aus Gesundheitsgründen nicht mehr geht, dann kommt das teilweise zum Stillstand. Aber ich glaube, dass Biennalen doch als Foren der Transnationalisierung der Kultur, auch als ästhetische Experimentierfelder, so unverzichtbar sind, denn dass in dem Moment, wo die Pandemie einigermaßen im Griff ist, die Kunstwelt nicht davon ablassen wird. Und dieses Prinzip der Entschleunigung, was im Moment stattfindet, hat ja auch seine Vorteile. Ich meine, das hat man bei der Berlin-Biennale hier in Berlin gesehen, die ja im Grunde stattfinden konnte mit dem Hygienekonzept, was sie sich dann ausgedacht haben.
Ist natürlich deutlich kleiner, ne? Als natürlich, die von Venedig und Sao Paulo.
Ist kleiner, aber dadurch, dass dieser ganze soziale Trubel drumherum verschwunden ist und man keine Eröffnungsparty und großen Staatsbahnhof und Ähnliches gemacht hat, hatte man so das Gefühl einer Wahrnehmungsschärfung. Also dadurch, ich meine, die Besucherkontrolle, die Häuser waren leerer als sonst und man hatte das Gefühl, man kann sich wirklich auf die Kunst konzentrieren. Also das war so ein angenehmer Nebeneffekt.
Aber das Gewusel der internationalen Kunstwelt, dieser Treffpunkt, Sie haben es gerade vorhin gesprochen von einer Transnationalität,
ja.
Das ist doch auch Teil des Charakters dieser Biennale. Das sind ja auch soziale Veranstaltungen, oder?
Genau, sind soziale Veranstaltungen und eben die verschiedenen Perspektiven, die sowohl im Diskurs wie in der Wahrnehmung von Kunstwerken aufeinandertreffen, das ist natürlich eigentlich unverzichtbar, das ist klar. Und wenn das nicht geht, kann man auch keine richtige Biennale machen. Die Biennalen, die natürlich jetzt meinetwegen, die meisten Biennalen haben sich ja jetzt beholfen damit, die Manifesta hat es gemacht, die Yokohama-Triennale.
Die Manifesta sollte in Marseille stattfinden, hat dann stattgefunden,
ja.
Aber eben deutlich verkleinert
deutlich und auch früher verkleinert.
Schluss gemacht.
Dann, hat früher Schluss gemacht nach 4 Wochen. Und es gab aber auch noch die Yokohama Triennale, die er eröffnen konnte, und die Sydney Biennale. Und die haben dann natürlich alle zu den üblichen Mitteln gegriffen, die auch Kunstmuseen und Kunstmessen machen, eben Online-Viewing-Rooms, digitale Kuratoren, Rundgänge. Aber das kann das Live-Erlebnis nicht ersetzen. Wenn Sie sich erinnern, 2018 war es, glaube ich, Manifesta Biennale in Palermo. Der Eindruck der Arbeit von Patricia Kersenhaut, ein riesiger Salzberg in dem alten 1600, Palazzo von Secca aus dem 16. Jahrhundert, das kann eine digitale Erfahrung nicht generieren.
Ja, und die Digitalität, diese erzwungene Digitalität, glaube ich, auch für viele Biennalen, könnte das etwas sein, was vielleicht auch für die Zeit nach Corona noch Bestand hat?
Das glaube ich nicht. Weil eben, wie gesagt, diese Live-Erfahrung da sein muss. Und,
also kein Schub auch für die digitale Kultur, digitale Kunst zum Beispiel, für Künstler, die eben diese physische Erfahrung so nicht brauchen.
Doch, natürlich. Also beispielsweise ist es jetzt in Sao Paulo so. Im September hätte ja auch die Sao Paulo Biennale stattfinden sollen. Die ist auch verschoben worden auf das nächste Jahr. Die machen jetzt zum Beispiel als Ersatzveranstaltung eine Ausstellung mit rein immaterieller Kunst, also Audio- und Videokunst. Und die kann man natürlich dann eben auch, die kann man, würde ich sagen, durchaus in der Digitalisierung genießen. Aber die anderen Sachen, die großen Installationen, und es ist ja ein Kennzeichen der Biennalen, dass sie heute sozusagen in den Raum gehen, in den Lebensalltag, an diese ungewöhnlichen Orte, die man sonst nicht zu sehen bekommt. Und das kriegen sie über Digitalisierung natürlich nicht hin.
Aber das bleibt bestehen, dass diese stärkere Lokalisierung, diese stärkere Eingehen auf den Ort selbst, das erlebt man ja ganz besonders bei dieser Wanderbiennale Manifesta, ne? Die in Palermo waren, Sie haben es gesagt, vor 2 Jahren, dieses Jahr in Marseille, die sich immer ganz stark automatisch schon dadurch, dass sie wandert, auf diese Orte, auf die sozialen Probleme, auf die Debatten vor Ort einlässt. Muss das zum Beispiel etwas sein, jenseits von Corona, was diese Biennalen stärker aufgreifen müssen?
Das ist eine große Diskussion, die auch schon vor der Pandemie gewesen ist, dass man gesagt hat, man muss sich stärker auf die lokalen Verwurzelungen einlassen, auch um die Akzeptanz vor Ort zu erhöhen, weil natürlich immer dieser Raumschiff-Vorwurf im Raum schwebt sozusagen. Da fliegen so ein paar Starkkuratoren ein, setzen uns irgendwas vor die Nase und dann verschwinden sie wieder. Trotzdem glaube ich nicht, dass nur in der Besinnung sozusagen auf die lokalen Gegebenheiten ein Zukunftskonzept für die Biennalen liegt, weil immer das Aufeinandertreffen der lokalen, der regionalen und der internationalen Perspektiven, dass also, sagen wir mal, internationale Kunst aus den USA in Pakistan in einem Kloster gezeigt wird, also dieser Clash of Context sozusagen, das macht die Biennalen erst spannend, dass man Werke in einem anderen Kontext als in dem gewohnten westlichen Kontext oder in dem eigenen Kontext wahrnimmt. Und deswegen glaube ich, also wenn eine Biennale jetzt anfängt zu sagen, wir machen jetzt nur noch unsere lokalen Künstler, dann schwimmt man eben zu stark, kocht man zu stark im eigenen Saft, im nationalen Saft. Und der soll ja eigentlich durch die Biennalen gerade überwunden werden.
Also nächstes Jahr, habe ich so verstanden, gibt es keine Biennale, auf die Sie sich freuen können. Die zumindest theoretisch stattfinden könnte.
Doch, es könnte, wie gesagt, Guangzhou möglicherweise stattfinden. Aber
die einzige, die Sie jetzt am Horizont entdecken können.
Genau. Aber ich nehme an, dass sie auch vermutlich in den Herbst verschoben wird, wenn wir schon davon ausgehen, dass also im Grunde das erste Halbjahr 2021 immer noch pandemiebeherrscht sein wird.
Ingo Arendt, der Kunstkritiker, immer unterwegs an den Biennale-Standorten dieser Welt über Kunstbiennalen in Zeiten von Corona und auch was die Zeit danach angeht und wie sie sich ändern müssen oder was sie eben auch bewahren müssen. Vielen Dank. Und geschlossen sind viele Orte des regulären Kunstbetriebs in Deutschland, die meisten nämlich, die Museen. Das ist in der Schweiz im Moment jedenfalls noch anders, in Zürich zum Beispiel. Dort haben Kunstfreunde, Kunstfreundinnen eine Möglichkeit, in das Kunsthaus zu gehen. Heute gab es da sogar eine prominente Vernissage mit romantischen Bildern. Im Herzen wild, so heißt diese Ausstellung, Romantik in der Schweiz. Und Jonas Bayer ist der Kurator. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Bei romantischen Motiven und der Schweiz, da vermutet man vor allem bergige Landschaften. Ist das so in Ihrer Ausstellung?
Es war natürlich eines der großen Sehnsuchtsmotive der Künstler und dadurch oft in den Bildern eingefangen.
Und wo sieht man das am besten?
Ich denke, das sieht man am besten am großen Eiger, der natürlich eine Erhabenheit ausstrahlt, die für die Romantiker im Grunde gerade das widerspiegelte, was sie als Sehnsuchtsort für sich entdeckten. Und wir haben, glaube ich, ganz viele Beispiele, wo sich auch die heutigen Besucher wiederfinden können. Denn gerade im Zeitalter der Pandemie strömt man aus in die Natur und hat dadurch natürlich auch nochmal einen ganz anderen Bezug zu diesen Naturdarstellungen des 19. Jahrhunderts.
Nun haben wir ja ein paar Namen auch bei Ihnen dabei, natürlich. Also Alexandre Calame, vermutlich auch mit seinen vier Waldstätter See-Motiven, was etwas bei Ihnen zu sehen sein wird. Oder auch Johann Heinrich Füssli.
Ja, also die Genfer Schule, die mit Didet und Calame sicherlich sehr gut vertreten ist, hat sich natürlich an Orten wie den Vierwaldstätter See sehr gut orientieren können, weil diese Landschaft letztlich ja auch mythologisch aufgeladen ist. Dort ist sozusagen die Geburtsstätte, wenn man so will, der Eidgenossenschaft. Und damit hatte man eine ideale Projektionsfläche gefunden, dass die Landschaft sozusagen nicht nur reine Naturwiedergabe war, sondern dass dort auch etwas von Mythos Schweiz mitklang.
Also Füssli habe ich schon kurz erwähnt, Calame, aber Arnold Böcklin spielt auch eine Rolle. Bei Ihnen ist es vermutlich der Schweizer Maler, der ja am bekanntesten sein dürfte. Natürlich legendär, seine Toteninsel, wo sich dieses Boot einer Begräbnisinsel nähert. Im Boot steht eine weiß gewandete Person. Aber kann man diesen Böcklin, der ja bis eher so ins späte 19. Jahrhundert eigentlich in den Symbolismus so rein verlagert wird, kann man den noch zum Romantiker zählen?
Ich denke, wenn man auf den frühen Böcklin blickt, dann sicherlich, denn gerade dort manifestiert sich in Motiven wie Hünengräbern oder alten verlassenen Schlossruinen, dass er doch sehr stark von diesem romantischen Gedankengut geprägt war. Und auch die Landschaftsdarstellungen zeigen oft Anklänge, die man vor allem aus der Romantik kennt. Das ist allerdings ein früher Böcklin. Später verbindet man ihn dann zu Recht natürlich vor allem mit dem Symbolismus. Und wir waren aber darum bemüht, ihn in einem ganz anderen Licht zu zeigen, ihm neue Facetten abzugewinnen. Und das gelingt dadurch, dass man ihn auch bis zu einem gewissen Grad mit der Romantik in Verbindung bringen kann. Das können wir auch sogar an kleinen Naturstudien zeigen, dass er wirklich auch sehr nah ansichtig gearbeitet hat. Etwas, was er von seinem Lehrer Schirmer übernommen hat. Und wir versuchen diesen ja bislang unbekannten Böcklin ein Stück weit nachzugehen.
Wie läuft denn eigentlich Ihr Ausstellungsbetrieb bei steigenden Corona-Zahlen? Im Moment sind sie noch geöffnet. In Deutschland sind im November die Museen zu. Was prognostizieren Sie für Zürich?
Letztlich sind wir ja alle in einem Boot und deshalb sind auch die anderen Institutionen bemüht, ihre Leihversprechungen auch umzusetzen. Natürlich ging das nicht ohne gewisse Hürden. Beispielsweise das Werk aus dem Louvre konnte nur bis zur Grenze gebracht werden und wir mussten das dann an der Grenze abholen.
Welches Werk ist das?
Das ist von Charles Glaire, die römischen Banditen. Und das sind natürlich Unwägbarkeiten, die man in dieser Zeit mit einberechnen muss. Wir hoffen natürlich, dass wir weiterhin offen bleiben. Die Besucher, nehme ich einmal an, sind froh, dass sie derzeit überhaupt ins Museum können, dass sie sich neue Ausstellungen auch anschauen dürfen. Ich denke auch gerade, dass sich im Ausstellungsräumen die Besucher grundsätzlich sehr gut auch verteilen können.
Und auch schwelgen können? Ist Romantik auch Schwelgerei?
Ich denke, man sollte nicht zu viel Gefühlsduselei, sage ich mal, in diese Epoche hineinlegen, denn ein Künstler wie Friedrich beispielsweise baut seine Werke ja hochkalkuliert auf. Also man hat doch auch dort das Gefühl, dass sehr stark komponiert wird. Aber natürlich die Idee eines Gefühls durch die Landschaften zu transportieren, findet man ebenso bei einem kalkuliert vorgehenden Künstler wie Caspar David Friedrich.
Sagt der Kurator Jonas Bayer. Am Kunsthaus in Zürich also jetzt die Ausstellung zu sehen, die er kuratiert hat, Im Herzen wild. Es geht um Romantik in der Schweiz und das zu sehen bis Februar, hoffen wir dann auch durchgehend, auch in diesen Corona-Zeiten. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
So, jetzt Zeit für den Blick in die gedruckten Feuilletons vom Freitag. Und Ulrike Timm, und das ist das Schöne, bleibt in der Schweiz.
Die Welt ist gerade wahnsinnig ordentlich, schreibt Paul Jandl in der Neuen Zürcher Zeitung. Und es klingt ein bisschen traurig. Wäre die Welt ein Schrank, dann sähe sie in diesen Tagen recht aufgeräumt aus. Die Menschen sind in ihre Behausungen einsortiert, fachgerecht und je nach sozialer Größe. Die kleinen Leute in kleine Wohnungen und so weiter. Nach oben ist die Sache offen. Es soll sogar Menschen geben, die sich auf ihren Privatatollen in Quarantäne begeben. Und um dieser Schrankordnungswelt Paroli zu bieten, zeigt die Neuzürcher ein Foto voller Herbstlaub, durch das ein Mensch pflügt wie ein Schwimmer, der sich mit Mühe über der Blätteroberfläche hält. Untertitel: Das Chaos sagt, hier ist es schön. Hier ist alles möglich. Irgendwie putzig. Uns fielen ja allerhand Unordentlichkeiten auf dieser Welt ein, aber Paul Jandl meint, wenn auch nur halb schmunzelnd, selten war alles so aufgeräumt und peinlich sauber. Gurt, Notbremse, Feuerlöscher, wird auch in der Süddeutschen Zeitung nun die Welt festgezurrt, klingt ja nach Autosicherheitsausstattung, aber das ist die falsche Fährte, denn Adrian Kreie begibt sich in die uferlose Welt des Netzes. Eine beliebte Idee. Irgendjemand sollte jetzt mal das Internet regieren. Wildwuchs und Wahnsinn. Irgendjemand mit globalem Mandat. Wobei man das nicht so deutlich hinschreiben sollte, weil sich genau die Zielgruppe ins Internet zurückgezogen hat, die früher in den Wäldern auf die schwarzen Hubschrauber der Weltregierung wartete und in manchen Gegenden wie Montana, Michigan und Mittelfranken sind sie immer noch bewaffnet. Soweit Kreie in der Süddeutschen Zeitung. Es geht um die Frage, wie sich das Internet wieder zu einer Infrastruktur machen lässt, die dem Wohl der Menschen dient. Klingt etwas hilflos. Immer wenn jemand was regelt, ist das Netz doch längst entwischt. Doch nun könnte es einen ersten Schritt geben, der aus der IT-Community selber kommt und nicht von irgendeiner potenziell eh zu späten Regierung. 250 Empfehlungen hat das Forum on Information and Democracy jetzt veröffentlicht, unter Federführung von Fachleuten wie etwa Chris Wiley. Das ist der Whistleblower, der 2018 aufdeckte, wie die Firma Cambridge Analytica mithilfe von Daten Wahlen in aller Welt manipulierte. 250 Empfehlungen. Das sind zu viele und zu komplizierte für einen Artikel, so die Süddeutsche, aber sie setzt doch Hoffnung drauf. Die Ingenieure müssten Mechanismen entwickeln, die Schäden verhindern, lesen wir und lesen vor allem müssten, Konjunktiv, und hoffen also weiter auf Vorschläge und Lösungen und vor allem Umsetzung, denn, so heißt es auch vom Forum on Information and Democracy, jede Küchenmaschine habe bessere Sicherheitsvorrichtungen als ein soziales Netzwerk. Die Frankfurter Allgemeine stellt eine Frau vor, die erstaunlicherweise aufs Analoge setzt, auf ein Print und ausdrücklich kein Online-Magazin. Katharina Wolf bringt mit Strive ein feminines Businessblatt neu auf den Markt und meint, tatsächlich wird das haptische Produkt viel mehr als Gegenwert wahrgenommen als Inhalte, die nur auf einer Website stehen. Konsumenten sind eher bereit, für etwas zu zahlen, was sie in den Händen halten. Die Pläne sind ehrgeizig. Es soll ein Pendant zum Manager-Magazin werden, in dem gerade mal 8% der dort abgebildeten Frauen sind. Katharina Wolf will nun mindestens ein 50-50 schaffen, Karrieren abbilden, die Frauen Vorbilder sein können und ausdrücklich auch für Männer lesbar sein. Toi, toi, toi dafür. Gucken wir aber noch mal schnell zurück in die aufgeräumte Schrankwelt der Neuen Zürcher Zeitung. Paul Jandl, so heißt es am Schluss, war zu einem Kongress eingeladen. Thema seines Vortrags, das Risiko. Die Sache wurde kurzfristig wieder abgesagt. Zu riskant.
Ulrike Timm aus den gedruckten Feuilletons vom Freitag. Und das hier ist Maya Hawkey, die Tochter von Uma Thurman und Ethan Hawkey. Die macht Musik für uns. So Long, so heißt dieser Song. Und das war Fazit. Die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.